Unsere Antwort auf den Terror, Mission und Evangelisation. Darum soll es heute Morgen gehen. Ich lese uns aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, den Jüngern, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, so hast du es deinen Jüngern damals mitgegeben. Und dieser Auftrag gilt bis heute. Und du weißt, dass auch wir manches Mal Angst haben, wenn wir von dem Terror hören. Aber Herr, du hast deinen Jüngern damals gesagt, dass du bei ihnen bist. Und das gilt bis heute deinen Jüngern, bis an der Weltende. Und so gib uns Mut, auch den Auftrag zu erfüllen, den du für jeden für uns bestimmt hast, dass wir ein Licht sind für dich. Segne uns dazu auch diese Morgenstunde. Amen.
Amen.
Wir setzen uns wieder und hören gleich auf die Botschaft.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, unser Thema lautet: Unsere Antwort auf den Terror, Mission und Evangelisation. Natürlich ist es nicht nur als Antwort auf den Terror zu verstehen, sondern es ist allezeit ein Auftrag, den der Herr uns gibt, das Evangelium zu verkündigen, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Ich werde gleich erwähnen, dass es heute auch ganz andere Missionsbegriffe und Verständnisse gibt, die nicht mehr biblisch sind, leider. Und das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Aber wir lesen zunächst aus Matthäus 24, Vers 13, wo der Herr spricht: Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann in Vers 14: Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wie wunderbar, dass es nicht nur die Gerichtszeichen gibt, nicht nur die Verführung, auch nicht nur Israel und die Gemeinde, sondern auch noch die Weltmission. Die Weltmission als ein ganz eklatant positives Zeichen. Und es ist interessant, dass auch die vorantichristlichen Mächte die Verkündigung des Evangeliums nicht wirklich verhindern können. Nicht wirklich verhindern. Alle Angriffe gegen das Wort Gottes, gegen die Bibel, alle Bibelverbrennungen, Christenverfolgungen haben nicht verhindern können, dass das Evangelium weiterläuft, bis der Herr wiederkommt. Und ja, so lange wird die Ernte eingesammelt und wir wollen alle, so wie der Herr uns das schenkt, dazu beitragen. Jeder Christ ein Evangelist, so haben ja die Väter schon gesagt. Und jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Ja. Die Frage an euch, liebe Geschwister: Wo beginnt denn die Mission? Beginnt sie draußen auf den Südseeinseln? Beginnt schon in Deutschland? Bei den Nachbarn vielleicht? Beginnt sie vielleicht auch im eigenen Gemeinderaum, im eigenen Herzen womöglich? Ja, sie ist ganz nah. Wir müssen nicht unbedingt, obwohl ich das auch gut finde, aber nicht unbedingt zur Südsee reisen, um dort zu missionieren. Wir können das auch schon in Stuttgart, in Frankfurt, in Wiesbaden, überall, wo der Herr uns Menschen hinstellt, auf jedem Dorf, im eigenen Haus, nicht nur durch Wort, sondern auch durch unser Vorbild, durch unser Leben. Das Leben ist das, was oft am lautesten spricht. Und dann werden wir auch gefragt: Warum bist du anders? Warum machst du nicht diese Sünden alle mit? Und so weiter. Dann können wir sagen: Ich habe Jesus lieb. Er hat mich erlöst durch sein Blut am Kreuz von Golgatha von Sünde, Tod und Teufel. Und ich liebe ihn. Ich möchte ihm dienen. Ich führe ein anderes Leben. Und ich möchte, dass auch andere Menschen dieses Heil, diese Errettung erleben dürfen. Nun, liebe Geschwister, für Weltmission, Mission heißt ja Sendung, und für Evangelisation, die Verkündigung der frohen Botschaft, Da werden heute für Weltmission zwei grundsätzlich unterschiedliche Definitionen gegeben. Und wenn es da eine Missionale gibt und ähnliche Veranstaltungen, heißt das noch nicht, dass das auch Mission im biblischen Sinne ist. Also der Missionsbegriff, der wird sehr weitflächig heute gebraucht. Ganz grob gesagt gibt es zwei Hauptdefinitionen, auch so im kirchlichen Bereich. Erstens, Weltmission ist die Missio Dei, das heißt die Sendung Gottes an die Welt. Ihr Hauptschwerpunkt besteht darin, ungerechte Strukturen durch aktiven Einsatz, mitunter durch Befreiungskämpfe zu verändern. Also etwa soziale Ausbeutung soll abgeschafft werden, Hungersnöte, Armut, Umweltverschmutzung, Rassen-, Klassen- und Geschlechterdiskriminierung. Es wird gesagt, Mission sei identisch mit sozialem Engagement und politischer Aktion. Nun, dieses Missionsverständnis begegnet uns seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr stark beim Weltkirchenrat, also Ökumenischen Rat mit Sitz in Genf, aber auch bei Teilen der römisch-katholischen Kirche, etwa im Rahmen einer Theologie der Hoffnung, einer Theologie der Befreiung, einer schwarzen Theologie, einer feministischen Theologie und so weiter. Immer da, wo ungerechte Strukturen sind, übt man den Befreiungskampf, um Menschen ein besseres Leben auf dieser Erde zu ermöglichen. Leider vermischt sich das dann auch mit radikalen politischen Bewegungen, etwa dem Marxismus, und es ist dann eine Verfälschung des Evangeliums vorhanden. Obwohl wir natürlich auch als Christen dafür sind, gegen Ungerechtigkeit einzutreten, aber nicht durch Waffengewalt, nicht durch Ideologien, sondern allein mit dem Wort des Herrn und durch Taten der Nächstenliebe. Das sollte unsere Antwort darauf sein. Und das ist das erste Missionsverständnis, wie es heute sehr verbreitet ist in vielen Kirchen und Freikirchen, oder die sich eben so nennen, ja, ohne es vielleicht noch zu sein. Dann gibt es aber das biblisch-neutestamentliche Missionsverständnis. Mission ist primär die Verkündigung des Evangeliums von der Rettung des Sünders allein aus Gnaden an Menschen aller Stämme, Sprachen und Nationen, namentlich an die heidnischen Völker oder Bevölkerungsgruppen. So sagt ja der Herr Jesus, geh hin zu allen Völkern, lehret ihnen das Evangelium, ich gebe es jetzt frei wieder, ja, taufet sie und so weiter. Macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft und lehrt oder lehrt und tauft. Zuerst kommt ja, dass sie das Evangelium hören und dann lassen sie sich taufen und dann werden sie auch weiter belehrt. Das ist so der biblische Auftrag, die Glaubensverkündigung und dann auch die Taufe derer, die sich bekehrt haben. Der Inhalt des biblischen Evangeliums ist also die Einladung zur Umkehr heraus aus dem Reich Satans und hinein in das Reich Gottes durch den Glauben an Jesus Christus und seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz zur Sühnung unserer Sünden. Diese Umkehr, ich habe schon erwähnt, diese Bekehrung schließt soziale Verantwortung nicht aus, sondern ein, aber das ist immer erst das Zweite, das Sekundäre. Das Primäre ist die Errettung des Menschen von Sünde, Tod und Teufel. Und wenn sich die Herzen verändern, dann ändern sich auch durch die veränderten Menschen die Verhältnisse in der Umgebung. Dann werden Liebe und Versöhnung und Friede auch ausströmen in die Welt. Aber unversöhnte Menschen, die mit Gott keinen Frieden haben, die werden auch nicht wirklich Frieden, dauerhaften Frieden auf der Erde zustande bringen. Es werden höchstens Waffenstillstandsabkommen sein. Früher hat man in der Lausanner Bewegung auch diesen primären Missionsauftrag vertreten, aber es wurde auch immer mehr durch das Social Gospel, das soziale Evangelium, wie man es nennt, verdrängt, wo dann sehr stark die politischen Elemente mit hineingekommen sind. Das Reich Gottes wird aber nach dem biblischen Verständnis, nach dem biblischen, als in erster Linie zukünftige Größe verstanden. Das tausendjährige Reich und dann der neue Himmel, die neue Erde. Das Reich Gottes strahlt aber in Gestalt der Gläubigen und der Gemeinde schon in die Gegenwart hinein. Das Reich ist mitten unter uns, auch in uns, durch Jesus Christus, durch seinen Geist. Sichtbar aufgerichtet wird es aber erst mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wer das vorwegnehmen will, wer den Himmel vorwegnehmen will, der wird der Hölle den Weg bereiten. Das hat jede Diktatur bewiesen, wo man das Paradies auf Erden, die klassenlose Gesellschaft und all diese Dinge auf Erden errichten wollte, ohne Jesus Christus als den einzigen Weg und Friedensbringer. Dann hat man Diktaturen errichtet und die Menschen konnten nur friedlich gehalten werden, ja, durch diktatorische Maßnahmen. Die Aufstände hat man dann sofort niedergeschlagen. Und wir wissen ja, es gab die kommunistischen Diktaturen, die nationalsozialistischen, faschistischen und ähnliches. Zum Teil auch bis heute. Bei dem Missionsverständnis des Ökumenischen Rates und anderer Kreise, Leiter zum Teil auch der Evangelikalen, will man den zweiten Schritt ohne den ersten tun, ohne persönliche Bekehrung, gleich die Verhältnisse verändern. Ich bin ja schon der Meinung, dass Politiker auch manches tun können, auch wenn sie noch nicht gerettet sind, aber es ist niemals gleichzusetzen mit der Aufrichtung des Reiches Gottes, sondern das sind praktisch ja, vordergründige Maßnahmen zur Eindämmung des Bösen. Die Obrigkeit trägt ja das Schwert nicht umsonst, um dem Bösen zu wehren. Das ist biblischer Realismus, wenn wir das auch so erkennen und auch dafür dankbar sind. Aber es darf niemals mit biblischer Mission verwechselt werden. Mission ist also in allererster Linie die Verkündigung der frohen Botschaft, damit Menschen aus dem Reich Satans wechseln in das Reich Jesu Christi. Unsichtbar noch verstanden auf dieser Erde, aber in der Gemeinde wird es anfangsweise sichtbar oder sollte sichtbar werden, in der Liebe der Geschwister untereinander, die dann auch hineinstrahlt in die Umgebung. Heute nimmt sehr stark überhand der sogenannte Postmillenniarismus, die Vorstellung, dass wir selber als Menschen das Reich Gottes aufrichten und es dann Jesus Christus, wenn er wiederkommt, übergeben als fertiges Reich. Ja, das ist eine schwärmerische Sicht. Ich selber bin ein Vertreter des Prämillenniarismus, das heißt, erst kommt Jesus wieder und richtet dann sein Reich auf, das tausendjährige Reich. Wer sich da ein bisschen auskennt, ja, und da gibt es ja noch den Amillenniarismus, wo gelehrt wird, wir leben schon im tausendjährigen Reich. Und das ist überhaupt keine besondere Größe, sondern verwirklicht sich in der Kirchengeschichte. Die Lehre wurde von Augustin im 4. Jahrhundert aufgerichtet, mit der Entstehung der Staatskirche dann verbunden. Und das wirkt sich bis heute im Katholizismus, aber auch in verschiedenen Sekten und Freikirchen aus, etwa in Gemeinden Gottes und ähnlichen Richtungen, die also eine explizit amillenniaristische Vorstellung vertreten. Nun, in den Kirchen zeigt sich dieser Postmillenniarismus, diese Schwärmerei durch das Ersatzevangelium Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, konziliarer Prozess nennt sich es auch, geradezu das falsche Evangelium innerhalb der Kirchen, wo der Mensch durch eigene Aktivität die Welt verändert, die Welt verbessert. Und dabei verzichtet man eben auf Jesus als den einzigen Weg. Man will ja Frieden in der Welt mit allen Religionen und arbeitet dabei bewusst oder unbewusst geradezu dem Antichristen in die Hände, weil man ja die Religionsunterschiede so schön versucht einzuebnen, einen politischen und auch religiösen Frieden hervorzubringen. Aber das schlägt genau ins Gegenteil um. Wer das erste Gebot übertritt, der wird nicht Frieden schaffen, sondern das Gericht Gottes herbeiziehen. Das ist ja auch vorausgesagt. Die ganze Offenbarung spricht von den Endzeitgerichten, die über eine unbußfertige Menschheit ergehen, die versucht, die Religionen alle zu vermischen und Jesus als den einzigen Weg beiseite zu schieben. Ja, Jesus hat noch einen Platz, aber nur als einer von vielen Göttern. Und das ist der große Frevel, der schon in alttestamentlicher Zeit immer zum Gericht geführt hat. Wenn ihr lest, die Propheten und die Geschichtsbücher, sie taten, was Gott gefiel oder was ihm missfiel. Und missfiel oder missfallen hat Gott immer der Götzendienst, immer die Vermischung mit dem Heidentum. Und das haben wir heute genauso in vielen, vielen Kirchen und Kreisen. Hier bildet sich die abgefallene Kirche, die Hure Babylon, heraus, leider auch bei den Evangelikalen, ich habe es gestern schon erwähnt, wo auch alle Grenzen allmählich fallen, wo man auch schon Sekten und extrem charismatische Kreise und alles Mögliche in das Boot, etwa der Evangelischen Allianz, holt. Und das Schlimme ist, dass führende Repräsentanten der Evangelikalen und auch von evangelikalen Missionsdachverbänden jetzt den Begriff Missionar, Mission abschaffen wollen. Schon seit einigen Jahren wird darüber diskutiert, das sei zu anstößig. Man will nur noch sprechen von Sozialarbeitern, von interkulturellen Mitarbeitern, um ja keinen Anstoß zu erregen. Bruder Rudolf Ebertshäuser hat ein dickes Buch geschrieben, Zerstörerisches Wachstum, wo er darauf hinweist, wie auch viele, bis jetzt heißen sie noch Missionswerke, ich weiß nicht, wie sie sich dann nennen wollen, solche Werke, immer mehr so eine kontextuelle Theologie vertreten, wo man dann sich den Moslems ein Stück weit anpasst und die Gottheit Jesu abschwächt, um ja keinen Anschluss zu erregen, um das alles so sich anzunähern. Aber es ist nicht mehr die Klarheit, die biblische Klarheit. Es wird alles relativiert auf dem Altar des Zeitgeistes. Dieser führende Missionsmann in Deutschland, der hat mir dann auch einen Brief geschrieben, wir hatten einen Briefwechsel, und meinte, ja, den Begriff Mission kann man ja kaum noch verwenden, weil der ist heute so missverständlich. Man redet ja auch von der Mission Mars, ja, wenn man zum Mars fliegt. Kaum einer weiß ja noch, was dann der Mission überhaupt ist. Ja, aber ich weiß nicht, welchen Begriff Sie stattdessen einführen wollen. Aber wisst ihr, wir sind ja nicht von Menschen, auch nicht von Dachverbänden abhängig, sondern allein vom Herrn Jesus. Und er beruft seine Missionare. Und die müssen nicht unbedingt irgendwo angeschlossen sein oder eine große Ausbildung haben, die womöglich noch staatlich anerkannt sein muss, sondern der Herr beruft dich und mich als Missionar, die wir hingehen zu unseren Mitmenschen, die auf die Straße gehen, die das Evangelium verkündigen, solange es noch Tag ist. Soweit ich weiß, war auch Hudson Taylor nicht offiziell irgendwie von einer Missionsgesellschaft ausgesandt worden, aber er ist einfach gegangen, hat dem Ruf des Herrn Folge geleistet. Der Herr selber wird dafür sorgen, dass die Mission weitergeht, selbst wenn evangelikale Dachverbände, die mit der Weltökumene schon zusammenarbeiten, auch wenn diese immer mehr umfallen und den Missionsbegriff lächerlich machen oder abschaffen wollen. Ich habe ja schon gestern erwähnt, dass es auch kaum noch Bibelschulen gibt und auch kaum noch Prediger, sondern nur noch Pastoren und alles Mögliche. Ja, ich will ja jetzt nichts dagegen sagen. Aber man hat sich dann umbenannt in Forum, in theologische Hochschule, internationale Hochschule, theologisches Seminar und wie auch immer die schönen, klangvollen Begriffe jetzt lauten. Bibelschule ist offenbar zu einfach, ne? Oder Prediger. Aber ich habe ja den Beschluss gefasst, wenn sich jetzt alle Pastoren nennen, nenne ich mich jetzt Prediger. Ja, das mache ich schon seit einigen Jahren so, weil wir wollen einfache Prediger und Verkündiger des Evangeliums sein und nicht irgendwelche hochgetakelten akademischen Angeber. Nun, liebe Geschwister, wir erleben in unserer Zeit trotz gleichzeitig zunehmender Christenverfolgung, trotz des Abfalls im evangelikalen Lager, erleben wir einen Siegeszug der Weltmission. Trotzdem, der Herr hat es ja selber verheißen, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Und es ist ja so, dass Volksstämme, also Menschen aus allen Volksstämmen der Erde, vor dem Thron Gottes stehen werden und ihn anbeten, gemäß Offenbarung 7. Und so muss allen Völkern das Evangelium verkündigt werden, dass Jesus dann auch wiederkommt, bis Jesus wiederkommt. So ist es verheißen, Offenbarung 7. Und ich möchte ein paar Zahlen nennen und dann einiges grundsätzlich über Mission und Evangelisation sagen, wie die biblisch verantwortlich getan werden kann, einige praktische Hinweise geben für uns und noch einiges zur Dringlichkeit des Missionsauftrags jetzt sagen in der verbleibenden Zeit. Zunächst einige Zahlen und Fakten. Und natürlich, wenn ich jetzt hier Zahlen nenne, darunter sind auch viele Namenschristen involviert. Das sind jetzt nicht alles wiedergeborene Christen. Es geht einfach nur darum, wie viele Anteile der Menschheit erreicht worden sind, überhaupt mit der frohen Botschaft. Ja, darum geht es. Das Christentum als Religion jetzt verstanden, es ist ja keine Religion, sondern es geht um den lebendigen christlichen Glauben, die Herzensbeziehung zum Herrn. Aber das Christentum als soziologische Größe stellt rund ein Drittel der Weltbevölkerung, darunter natürlich viele, viele Namenschristen, die nicht gerettet sind. Ein Evangelist, es war Wilhelm Pahls, hat mal eine Zahl wiedergegeben, da kommt ja auch viel rum. Er schätzt, dass vielleicht in Deutschland 1-2% der Menschen wiedergeborene Christen sind, obwohl sich, ich weiß nicht, über 60% irgendwie noch christlich nennen oder irgendwelchen Kirchen angeschlossen sind. Aber die wirklich Wiedergeborenen, die Zahl ist natürlich weit geringer. Das kann man natürlich schlecht schätzen, Gott allein weiß es, er sieht die Herzen an. Ja. Aber das sind Erfahrungen von Evangelisten. Laut dem Religionsstatistiker David Barrett, ist der Anteil der nicht evangelisierten Bevölkerung weltweit zurückgegangen in den Jahren 1970 bis 1995 von 37,6% auf 19,3%, die also noch nie etwas gehört haben vom Evangelium, und bis zur Jahrtausendwende weitergefallen auf 16,6%, also die nicht evangelisierte Bevölkerung auf der Erde. Alle anderen hatten schon die Möglichkeit, das Evangelium irgendwie zu hören. Mitte der 90er Jahre wurden jährlich 62 Millionen Bibeln verbreitet. Im Jahr 2010 rund 80 Millionen Bibeln, viele davon durch die Gideons und andere Gesellschaften. Momentan gibt es rund 50.000 christliche Zeitschriften weltweit, natürlich mit unterschiedlicher Qualität, das ist uns auch klar. Jedes Jahr erscheinen ebenfalls in sehr unterschiedlicher Qualität ca. 25.000 neue christliche Bücher. Und es gibt über den Erdball verbreitet über 4.000 christliche Rundfunk- und auch Fernsehstationen, die das Evangelium auch in sehr unterschiedlicher Qualität verkündigen. Und es ist gut, dass es heute auch Internetradio gibt, sodass wir nicht mehr auf die Hörfunkmedien unbedingt angewiesen sind. Da gibt es also auch einige unabhängige Geschwister, die wirklich bibeltreue Radiosendungen produzieren. Zum Beispiel DWG-Radio, das Wort Gottesradio, wo auch die Verkündiger hier einige mitarbeiten und auch beteiligt sind. Also das empfehle ich euch zu hören. Nun, von 1970 bis 1995 ist die Hörerzahl von christlichen Sendungen gestiegen von 750 Millionen auf 1,9 Milliarden Menschen, die also christliche Sendungen irgendwelcher Art hören auf dem Erdball. Ich denke, es gibt inzwischen fast 8 Milliarden Menschen, nicht? Und das ist etwa ein knappes Viertel, die in irgendeiner Weise christliche Sendungen hören oder konsumieren. Sehr viele in den USA natürlich, wo auch nicht alles Gold ist darunter, das wissen wir auch. Aber immerhin, es wird immer wieder der Name Jesus erwähnt in diesen Sendungen und jeder hat die Möglichkeit, auch auf die Bibel dann hingeführt zu werden und mehr zu erfahren. Die Botschaft durch Radiowellen, auch durch Internet, dringt durch eiserne Vorhänge. Es können Bibeln in arabischer Sprache heutzutage ausgedruckt werden, wo es offiziell verboten ist. Das ist auch ein Vorteil des Internet, obwohl es auch, das wissen wir, sehr viele Nachteile und Gefahren hat und ich es keineswegs generell empfehlen möchte. Aber es ist ambivalent, ja, es kann so oder so verwendet werden. Weltweit existieren mindestens 6.500 Sprachen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt zusammenzählen, wie viele Sprachen jeder von uns spricht, auf wie viel Prozent davon würden wir vielleicht kommen. Vielleicht, ich weiß nicht, auf 30, 40 Sprachen, die alle jetzt hier sind. Ja, ich will jetzt nicht abfragen. Aber weltweit gibt es weit mehr als 30, sondern 6.500 Sprachen. Die Bibel oder Teile von ihr wurden in bisher rund 2.500 Sprachen übersetzt. Die vollständige Bibel in rund 500 Sprachen. Und es kommen ja jedes Jahr, Gott sei Dank, weitere Übersetzungen dazu. Aber die jetzigen Übersetzungen der Bibel, die können von über 98% der Weltbevölkerung verstanden werden. Es gibt noch einige Stämme, die auch kein Englisch, kein Spanisch und so weiter wohl verstehen. Ja, und da sind einige Projekte auch weiterhin dran, das auch in diese Stammessprachen zu übersetzen. Ja, also Bibelteile in 2.500 bis 3.000 Sprachen, knapp die Hälfte aller Sprachen. Aber eine Hörbotschaft auf Schallplatten, Kassetten, CDs, die gibt es schon auf 5.000 bis 6.000 Sprachen. Durch Gospel Recordings und andere Gesellschaften wird das verbreitet. Da wird also gesagt, in aller Kürze, wie man ein Kind Gottes wird. Das kann man anhören, so in etwa 20 Minuten. Und das ist in fast allen Sprachen, soweit ich weiß, schon alles vorbereitet, muss nur noch verteilt werden. Also wir sehen, die Zeit ist weit fortgeschritten und der Herr hat ja gesagt, wenn alle aus allen Völkern Menschen die Botschaft hören können, dann wird er auch wiederkommen. Es soll erst Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen die Möglichkeit gegeben werden. Es ist Gottes Plan, dass aus all diesen Volksgruppen seine Gemeinde zusammen versammelt wird im himmlischen Jerusalem. Es gab große Erweckungen und gibt auch im 20., 21. Jahrhundert natürlich auch unterschiedlicher Art in Afrika, Indonesien, Lateinamerika, China, Südkorea und vielen anderen Ländern, aber leider kaum in Europa, wo ja durch die Bibelkritik, die Aufklärungsphilosophie und andere glaubenszerstörende Entwicklungen sehr viel zerstört wurde, gerade auch bei den Theologen. Ja, die werden ja in den theologischen Fakultäten gezielt ihres Glaubens beraubt. Ich habe das selber ja erlebt, Gott hat mich aber bewahrt, indem ich praktisch ein paralleles Studium für mich selber gemacht habe mit amerikanischer Literatur und studienbegleitendes Haus bewohnen durfte, damals in Tübingen, hat es noch einen guten Stand gehabt in den 70er, 80er Jahren. Und so hat der Herr mich vor manchem bewahrt. Aber sehr viele kippen da auch um. Und wir wollen für alle jungen Leute beten, die denken, sie müssten irgendwie eine theologische Ausbildung machen, dass sie nicht verführt werden. Die Bibelkritik hat mich nie überzeugt übrigens. Es ist so widersprüchlich, unlogisch, reißt die Bibel auseinander, es gibt keinen Zusammenhang mehr. Also von daher, vom ersten Semester an hat mich das in keinster Weise überzeugt, genauso wenig wie die Evolutionshypothesen. Wer ein bisschen denkt und wer die Bibel kennt, der kann sich an sich gar nicht wirklich davon überzeugen lassen. Es sind nur die, die ihren Professoren alles nachbeten. Ja, die werden dann sehr schnell verführt. Ja, der muss es ja wissen. Aber wenn wir selber unseren von Gott geschenkten Verstand gebrauchen und im Wort Gottes zu Hause sind, unter Leitung des Heiligen Geistes, dann kann der Herr uns auch bewahren. Wir dürfen niemals abhängig sein von irgendwelchen Personen, von irgendwelchen Geschöpfen, sondern allein von Gott und seinem Wort. Die Weltmission kann niemand aufhalten, auch nicht die abgefallenen Evangelikalen und anderen, sondern der Herr selber beruft sich seine Vollzahl aus den Völkern und beruft immer wieder Missionare aus denen, die vielleicht menschlich gesehen unmündig sind. Der Herr Jesus sagt einmal, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Das erleben wir auch heute. Nun möchte ich einiges sagen, ganz praktisch, in der zweiten Hälfte. Ich hoffe, dass ich kurz nach 12 durch bin. Es ist doch lang heute Morgen, ja, 4 Stunden sonst. Wie sieht also echte bibeltreue Evangelisation aus im Unterschied zur Erzeugung von Scheinbekehrungen? Es gibt ja große Evangelisationsbemühungen. Ich will da jetzt nicht alles schlecht reden. Da ist sicher auch vieles Ernsthafte und Gute dabei. Aber auch vieles Oberflächliche, handgehoben und Christ geworden sozusagen. Aber ohne Buße, ohne Zerbruch, ohne wirkliche Herzensumkehr zum Herrn. Das fehlt oft. Und Bruder Wolfgang Nestvogel möchte ich ja zitieren. Er ist ja auch Evangelist nebenher noch und neben allen Aufgaben. In dem Buch Dynamisch Evangelisieren hat er einiges geschrieben, gerade auch im Blick auf Pro Christ und manches andere, wie wirkliche biblische Evangelisation gegründet sein sollte, ganz grundlegend. Er sagt, ich fasse das jetzt nur zusammen, dass wirkliche biblische evangelistische Botschaft aus den zwei Elementen bestehen muss von Gesetz und Evangelium. Nicht nur Evangelium, nicht nur die frohe Botschaft. Es muss auch erstmal das Gesetz uns den Spiegel vorhalten, dass wir verlorene Sünder sind. Wenn es der Mensch nicht erkennt und ihm gesagt wird, der Mensch ist groß, der Mensch ist gut, du bist wer, so wird ja heute oft den Leuten gesagt. Ja, was ist das für eine komische Botschaft? Das ist reine Psychologie, das ist Manipulation. Da werden die Leute einfach so geworben, ja, und dann ist ein Christsein, kommt dabei raus, in Anführungsstrichen. Da kann ich genauso mich auf dem Fernsehsessel ausbreiten und sagen, hat sich gar nichts verändert. Nein, ein wirkliches Christsein besteht darin, dass jemand völlig überführt wird von seinem verlorenen Zustand und dass der Mensch dann auch bereit ist, alles für den Herrn einzubringen und sich auch erhebt aus seiner Bequemlichkeit und auch zu anderen geht und ihnen die frohe Botschaft weitergibt. Fragt mal in euren Gemeinden, wenn ein Straßeneinsatz ist, wer da mitgeht, das seht ihr, wer wirklich brennend ist für den Herrn und wer nicht. Ja. Erleben wir auch bei uns, da gehen auch nicht alle mit. Und gut, es hat nicht jeder so die Gabe, es haben viele Menschenfurcht. Man kann niemanden zwingen, man kann aber beten, dass auch Christen diese Menschenfurcht überwinden und sagen, die Gottesfurcht ist größer als die Menschenfurcht. Denn die Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Und es möge keiner sagen, es gibt nur einzelne, wenige Evangelisten in Deutschland, die haben die Gabe, alle anderen Millionen Christen haben sie nicht. Ja, das wäre seltsam. Ja. Sondern der Herr kann jedem von uns die Möglichkeit geben, einem anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und sei es der Nachbar oder die eigene Familie oder wer auch immer. Also Gesetz und Evangelium, das ist grundlegend, so schreibt auch Wolfgang Nestvogel. Er sagt, während Gott uns im Gesetz auf das Problem unseres Lebens stößt, schenkt er uns im Evangelium die Lösung. Durch das Gesetz kommt es zur Erkenntnis der Sünde, so steht in Römer 3, Vers 20. Das Gesetz hat im evangelistischen Zusammenhang die Aufgabe, den Menschen von seinem Sündersein zu überführen. Es konfrontiert ihn mit dem unbestechlichen Anspruch der Gebote Gottes und zeigt ihm damit wie in einem Spiegel sein wahres Sündergesicht. Das Gesetz wird so zum Röntgenschirm, unter dem der Mensch seinen inneren geistlichen Zustand, sein Herz erkennt. Soweit Wolfgang Nestvogel. Und er sagt weiter, nur eine Verkündigung, in der die Sündhaftigkeit des Adressaten eindeutig zur Sprache kommt, nur eine solche Verkündigung kann sein Gottesverhältnis sachgerecht ins Blickfeld rücken. Das Gesetz muss also die Vorarbeit leisten, um uns aufzuzeigen, wir haben gesündigt am ersten Gebot, am zweiten Gebot, am dritten Gebot. Ja? Vielleicht nicht an allen gleichzeitig, aber wenn uns das vor Augen gehalten wird, kann keiner von uns sagen, ich bin ja so gut, ich bin so toll, ich bin so gerecht, wie es leider von manchen Kanzeln heute den Leuten einsuggeriert wird. Das ist völlig falsch. Und es sind nicht nur die einzelnen Sünden, die uns vor Gott verloren gehen lassen, sondern unser innerstes Wesen als Sünder sein, dass wir tot sind in unseren Sünden. Das haben die Reformatoren noch deutlich gewusst und betont. Heute wird es kaum noch gesagt. Ja. Aber das ist die Realität. Der Mensch ohne Jesus Christus ist absolut geistlich tot und verloren. Es gibt auch keine Neutralität. Man kann nicht sagen, ich gehöre weder Jesus noch dem Teufel, ich bin einfach neutral. Wenn du meinst, du bist neutral, bist du auf der Seite des Teufels. Das ist ganz klare biblische Botschaft. Da gibt es keine Neutralität. Nun, Bruder Nestvogel schreibt weiter, der Diagnose des Gesetzes entspricht die Therapie des Evangeliums. Der vom Gesetz aufgeworfenen Frage, wie kann ich von meiner Schuld befreit werden, begegnet das Evangelium als Antwort, nämlich in Form des Freispruchs. Klammere dich an Jesus, er hat stellvertretend für dich gebüßt am Kreuz auf Golgatha. Er hat dort alle Schuld der Menschen auf sich geladen, die das auch dann im Glauben annehmen. Die bekommen es vergeben, die anderen nicht. Also wenn ich das nicht annehme, bleibe ich verloren. Und wenn ich aber mich praktisch an den Herrn klammere und ihm dankbar bin, dass er mich reinwäscht von meiner Sünde, von meiner Beschmutztheit, dann bekomme ich es abgewaschen und dann habe ich freien Zugang zum Vater im Himmel. Im Grunde ganz einfach, kann schon ein Kind verstehen und die Kinderevangelisation ist ja auch ganz wichtig. Wir wissen auch nie, wie alt ein Mensch wird. Viele sterben schon im jugendlichen Alter und so wollen wir auch da besonders für die Kinder, für die Enkel auch beten. Nestvogel schreibt, das Evangelium ist eine Botschaft, die den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus als Retter, Herrn und endzeitlichen Richter präsentiert und in die Aufforderung zu Buße, Glaube und Nachfolge mündet. Der Ausgangspunkt ist die Heiligkeit des persönlichen Gottes, dass Gott absolut heilig ist, nichts Unreines kann in die Gemeinschaft mit ihm kommen und wir sind alle unrein von unserer Natur her. Der Mensch ist wesenhaft Sünder, von Wesen her, nicht nur von seinen Taten, muss man auch bedenken. Und wenn einer meint, er hat noch nie gesündigt, dann muss man sagen, dein Herz ist von der Natur aus in Sünden vorhanden. In Sünden wurde ich empfangen, Psalm 51. Man spricht ja auch in der Theologie von der Erbsünde, ja, was auch immer, wie man immer das jetzt auch füllt. Biologisch oder geistig, ja, das möchte ich jetzt nicht erörtern, aber es ist von Adam und Eva her in uns hineingelegt. Und in Jesus allein wird das Heil ergriffen durch den Glauben. Und er weist auch darauf hin, Bruder Nestvogel, damit möchte ich dieses Zitat schließen, ich habe es immer wieder kommentiert, es gibt den doppelten Ausgang, entweder ewiges Heil, Himmel, oder ewige Verdammnis, Hölle. Auch das muss den Menschen deutlich vor Augen gemalt werden. Wenn wir die Hölle verschweigen, auch gerade in der Evangelisation, nächste Woche bin ich übrigens in Bayern eingeladen, zu einer Evangelisation zu halten, dürfte dafür beten. Wenn wir die Hölle verschweigen, dann verschweigen wir dem Menschen die halbe Wahrheit. Und er wird überhaupt nicht die Erlösung wertzuschätzen wissen, die uns vor der ewigen Verlorenheit herausholt. Ja. Das ist wie wenn man nur das Licht beschreibt ohne die Finsternis. Das Licht leuchtet viel heller, wenn man auch weiß, die Finsternis ist der absolut dunkle Kontrast dazu. ist nur die eine Seite der Münze und die andere Seite fehlt. Und wer dem Menschen die halbe Wahrheit verschweigt, der verschweigt ihm letztendlich die ganze Wahrheit. Ein Himmel ohne Hölle ist nicht die ganze Realität und macht nicht die ganze Liebe Gottes deutlich, der uns so geliebt hat, dass er uns genau daraus heraus erretten möchte und errettet hat. Ich denke, die meisten von uns sind schon auf der Seite Jesu. Ja, nun möchte ich selber noch einiges sagen zu ganz praktischen Möglichkeiten der Evangelisation. Einige Gedanken, man könnte vieles ergänzen. Ich lese gerade auch das wertvolle Buch von Spurgeon, Ratschläge für Seelengewinner. Sehr wertvoll. Es gibt auch Ratschläge für Prediger, auch sehr praktisch. Auch die Ratschläge für Seelengewinner. Und die Frage also, wie kann ich den Herrn Jesus bezeugen? Die Voraussetzung ist natürlich, dass du selber ein bekehrtes Gotteskind bist. Wenn ich nicht selber gerettet bin, dann kann ich auch nicht evangelisieren. Das ist an sich klar, ja. Dann ist es nur irgendwie was Gelerntes oder Anstudiertes, aber ohne innere Überzeugung. Und dazu gehört auch, dass ich es in Liebe sage. Ohne Retterliebe wird sich auch niemand bekehren. Wenn man mir die Liebe nicht abspürt und die Überzeugtheit, dass es eine ewige Verlorenheit gibt und dass wir helfen wollen, dass Menschen daraus herausgerettet werden, ja, dann nützt alles nichts. Es muss aus der Liebe geschehen. Wie hat der Herr Jesus selber geweint, als er in Jerusalem stand, ja, und gesehen haben, wie sie die rettende Botschaft ablehnen, die allermeisten. Wie oft habe ich die versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter das Gefieder, aber ihr habt nicht gewollt. Übrigens, interessanter Satz, ihr habt nicht gewollt. Die ganze Diskussion über freien und unfreien Willen erübrigt sich an sich, wenn wer sieht, was auch in 2. Korinther 5 steht. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er hat in Christus die Versöhnung geschenkt. Gott hat in Christus die Welt versöhnt mit sich selber, heißt es da wörtlich. Und dann heißt es aber gleich anschließend, aber ich bitte euch in Christi statt, ich sage es jetzt frei, lasset euch versöhnen mit Gott. Wenn jemand in die Hölle kommt, dann ist niemals Gott schuld, sondern der Mensch selber, der das Heilsangebot abgelehnt hat. Jede andere Lehre ist total unbiblisch, wenn man sagt, Gott ist schuld, dass die Menschen in die Hölle kommen. Das wäre die letzte Konsequenz eines extremen Calvinismus, nicht? Dass man Gott noch die Schuld zuschiebt für die Verdammten, die gar keine Möglichkeit hatten, sich zu bekehren. Was für eine grausame und unbiblische Lehre, wenn man sowas behauptet. Nein, wer in die Hölle kommt, hat sich selber bewusst gegen Jesus entschieden, hat das Heilsangebot von sich gestoßen. Also, selber ein bekehrtes Gotteskind sein, dann kann man auch andere einladen. Zweitens, wir nutzen die Gelegenheiten, die sich bieten, das Evangelium weiterzusagen. Ob es das Gespräch ist mit dem Nachbarn über den Zaun oder mit den Kindern, das tägliche Gebet vor der Schule oder die Hausandacht. Wir können in Liebe schon in diesen jungen Herzen die rettende Botschaft vom Herrn Jesus einpflanzen. Wir halten auch mit unseren Kindern mehrfach immer wieder Hausandacht mit verschiedenen Andachtsbüchern aus der Bibel. Und es ist gut, wenn sie einfach positiv, geistlich geprägt werden von Kind auf. Dann werden sie viel mehr Widerstandskraft haben gegen die ganzen falschen Lehren und Einflüsse, die auch in den Schulen dann auf sie zukommen. Also ich nutze die Gelegenheiten, ich lasse mich leiten vom Geist Gottes. Ich muss mir jetzt auch keinen Leistungsstress auflegen und sagen, jeder Mensch, den ich sehe, muss ich jetzt gleich ansprechen. Das würde ich auch nicht schaffen, ja. Schaffen wir kräftemäßig nicht. Aber wenn ich jetzt nachher vielleicht heimfahre und sitzt mir ein Mensch gegenüber, man kommt ins Gespräch, man kann da sehr dezent das Gespräch auch auf Glaubensfragen lenken. Bei mir ist es relativ einfach, von meinem Beruf her, ja, dass ich Prediger bin. Oder Bruder Ramel hat ja auch schon mal gesagt, ja, was machen Sie? Ja, ich bin ehemaliger Priester, bin Prediger. Ja, da ist man natürlich dann schnell beim Thema. Aber auch ihr, liebe Geschwister, habt Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen. Wenn ich den Eindruck habe, dass ein Mensch offen für Gottes Wort ist, dann schweige ich nicht. Wenn ich aber merke, dass der Mensch unwillig und der Zeitpunkt ungünstig ist, dann vielleicht noch warten und zu Gott beten, dass er das Herz des Menschen öffnet. Es steht im Wort zur Zeit und zur Unzeit, also im Zweifelsfall lieber bezeugen. Wir wissen nie, ob nochmal die Gelegenheit da ist, dass dieser Mensch das Evangelium hört, bevor er abgerufen wird. Einmal habe ich es versäumt, ja, mindestens einmal, das ist meine Erinnerung, wo jemand im Krankenhaus war und ich dachte, kann ich noch in ein paar Tagen besuchen, dann wurde diese Seele abberufen und ich konnte ihr nicht mehr das Evangelium rechtzeitig sagen. Da denke ich heute noch manchmal dran, aber ja, der Herr wird auch hier mir gnädig sein, hoffe ich. Aber wo es möglich ist, dass wir da einfach auch die Möglichkeiten nutzen, noch rechtzeitig von Jesus zu sagen. Als dritter Gedanke, ich lasse mich im Gespräch ganz von Gottes Geist leiten. Er will mich lehren, was ich reden soll. Es gibt, so denke ich, keine Methode, um Menschen zu Jesus zu führen. Es muss genau immer so vorgegangen werden. Ja? Das wäre dann schon wieder Manipulation, Psychologie, Managementtechniken. Es ist ja das Problem dieser großen Gemeindebauprogramme, Willowkrieg, Settlebeck und so weiter, dass sie alles psychologisch, pragmatisch, managementtechnisch ausgearbeitet haben. Da kommen viele Menschen, aber es sind sehr oft oberflächliche Bekehrungen. Und oft ist es ein weltliches Christentum, in Anführungsstrichen, was dabei herauskommt. Das ist die Not dabei. Nein, wichtig ist, dass ich bete, dass ich mich ganz vom Geist des Herrn leiten lasse und keine vorgefertigte Schablone auf Menschen anlege. Die Evangelisation ist so vielfältig wie auch die Menschen, die mir gegenüberstehen oder denen ich gegenüber sitze, sodass wir immer wieder beten müssen, Herr, jetzt schenk mir Weisheit. Wenn ich mich vom Geist des Herrn leiten lasse, das dann verpflichtet mich und entlastet es mich zugleich. Es verpflichtet mich, die rettende Botschaft dem anderen nicht vorzuenthalten, damit ich nicht an ihm schuldig werde und ihn nicht dem ewigen Verderben preisgebe. Ich denke an Hesekiel, der sagte, ja, wenn ich es nicht verkündige, dann wird man das Blut von mir fordern, es als Wächter gesetzt. Das ist auch eine heilige Verantwortung, die wir haben. Ich bin also verpflichtet, nicht zu schweigen, vor allem dann, wenn ich gefragt werde. Es wäre ja schlimm, wenn ich dann den Herrn verleugne. Ja, auch wenn ich nicht gefragt werde, kann ich beten um Gelegenheiten. Es entlastet mich aber auch, diese Geistesleitung, weil nicht ich es bin, der den Menschen bekehrt mit allen Mitteln und mit Zwang und Druck. Nicht ich kann das machen, sondern der Herr, der Vater im Himmel allein, der lebendige Gott, wirkt die Bekehrung. Er gebraucht mich als sein armes, schwaches Werkzeug, das an sich unwürdig ist, aber gereinigt durch das Blut Christi immer wieder auch gebraucht werden kann. Ein vierter wichtiger Aspekt, ich betrachte meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin nicht als Missionsobjekt, sondern nehme ihn als den besonderen Menschen ernst, der er ist oder sie ist, ja, inklusive Sprache jetzt. Ich informiere mich über sein Ergehen und helfe ihm, wo er Hilfe nötig hat. Also nicht nur anpredigen, sondern auch Anteilnahme, ja, Einfühlung. Und nicht so von oben herab, sondern als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder. Ich biete auch Hilfe an, soweit ich das leisten kann. Ich kann nicht allen Menschen jetzt helfen in praktischen Taten der Nächstenliebe, aber da, wo der Herr mir jemand schickt, auch in die Gemeinde, wo vielleicht Gäste kommen, dass wir da auch fragen, wie geht's Ihnen? Kann ich Sie mal besuchen? Kann ich Ihnen was helfen? Vielleicht auch beim Umzug oder in der Küche oder wie auch immer, wo Hilfe nötig ist. Kinderbetreuung, also es gibt viele Möglichkeiten und oft öffnen Menschen ihre Herzen, wenn sie sehen, da ist wirkliche Liebe da in dieser Gemeinde, da dient einer dem anderen, da herrscht wirkliche Gastfreundschaft untereinander, auch ein wichtiger Punkt im Gemeindeleben. Wann habt ihr zum letzten Mal jemand eingeladen aus eurer Gemeinde in eure Häuser? Ja? Gemeindeglieder, aber auch Gäste, die haben oft viele Fragen und gerade wenn man dann persönlich am Tisch sitzt, da gehen dann oft auch die Herzen auf, ohne Manipulation, ganz natürlich. Und dann können wir auch den Herrn bezeugen. Dann, fünfter Aspekt, ich habe jetzt 7 Punkte. Ich behalte stets das Ziel des Gesprächs im Blickfeld, nämlich die Übereignung des Lebens an Jesus Christus. Nicht abschweifen auf Seitenthemen. Da gibt es ja Leute, die wollen über alles Mögliche diskutieren. Wir können da schon drauf eingehen, aber ich würde mich nicht verzetteln über Randfragen. Zum Beispiel Frage der Kirchensteuer, betrifft, denke ich, die meisten hier sowieso nicht. Oder Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte, Kreuzzüge, Religionskriege und so weiter. Man kann da eine kurze Antwort geben. Aber ich würde immer wieder dezent hinführen zum Zentrum, zu Kreuz und Auferstehung Jesu, zur Errettung von der ewigen Verlorenheit, zum ewigen Leben, zum sinnerfüllten Leben, dass wir da einfach lebendige und glaubwürdige Zeugen sein dürfen. Ein 6. Aspekt. Heute kommt es immer häufiger vor, dass die Menschen verwickelt sind, verstrickt sind in Ideologien, also Weltanschauungen, in okkulte Systeme, in heidnische Religionen, ja sogar bis hin zum Satanismus. Und hier bitte ich besonders den Herrn im Namen Jesu, Gott im Namen Jesu, um seine Hilfe, um seinen Beistand. Vielleicht ist es gut, noch erfahrene Bruder oder auch eine erfahrene Schwester, wenn es sich um eine Frau handelt, vor allem auch hinzuzuziehen, dass ich da nicht allein in diesem Geisteskampf stehe, diesem Glaubenskampf, Befreiungskampf, nicht Befreiungsdienst, Befreiungskampf. Ja. Und übrigens, was Befreiung von okkulten Mächten angeht, niemals mit den Dämonen reden. Das haben leider manche Seelsorger falsch gemacht in der Vergangenheit, auch berühmte Seelsorger wie etwa Blumhardt. Er hat mit den Dämonen diskutiert. Das halte ich für falsch. Der Herr Jesus konnte das tun. Er ist Gottes Sohn. Er hat die Dämonen angesprochen. Aber wir beten im Namen Jesu zu Gott oder zu Jesus. In ihm ist die Kraft. Wir sind ja nicht Jesus. Wir können nicht ihn einfach nachahmen und sagen, ja, wenn es Jesus gemacht hat, rede ich auch mit den Dämonen. Das ist das Missverständnis. Sondern wir beten zu Gott im Namen Jesu oder zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, um Befreiung des Menschen. Also macht nicht den Fehler, euch irgendwie auf okkulte Mächte einzulassen. Es sind viele schon gefallen und haben Schiffbruch erlitten. Ich stelle den Menschen vor die Entscheidung, wem er dienen will, seinen Götzen oder dem lebendigen, einen wahren Gott. Ja, und dann das siebte, manches wurde hier schon erwähnt, es mag manchmal Diskussionen geben über Glaubensdinge, aber das Entscheidende letztendlich ist das persönliche Zeugnis. Wir müssen uns nicht in allen Fragen auskennen, auch nicht in allen Sekten oder Religionen und Diskussionsthemen, sondern im Zweifelsfall gebt einfach Zeugnis von eurem persönlichen Leben mit dem Herrn Jesus. Wie ihr Kinder Gottes wurdet, was ihr erlebt habt mit dem Herrn, wie er euch sinnerfülltes Leben schenkt, wie ihr Vergebung der Schuld erfahrt, wie ihr wissen dürft, dass ihr einen Platz im Himmel habt. Das wird eventuell den Menschen mehr überzeugen, als wenn man einfach solche, manchmal vielleicht auch bis hin zum Streit, Diskussionen führt. Wenn man dann schon mal streitet, dann ist schon alles verloren. Ja, wenn man diskutiert, dann muss es immer noch in Liebe sein. Aber deshalb ist wichtig, das persönliche Glaubenszeugnis. Wie ich ein Kind Gottes wurde, wie ich mit dem Herrn lebe, wie er mich leitet, wie er mir beisteht. Das ist überzeugend. Ja, jetzt möchte ich abschließend noch ein paar Zitate bringen aus dieser Zeitschrift. Ich teile nicht alle Lehren dieser Richtung, ja, das möchte ich ausdrücklich sagen. Die Zeitschrift Gemeindegründung, Bruder Wilfried Block ist der Herausgeber, Konferenz für Gemeindegründung. Es ist ja so, die Konferenz für Gemeindegründung ist kein Dachverband und das finde ich auch gut. Sie sind eine Plattform, die eine Seite hat, auch im Internet. Und wenn mich Leute anrufen, die eine Gemeinde suchen, weise ich oft mal darauf hin und sage, da gibt es ja so eine Liste bei der Konferenz für Gemeindegründung. Unsere Bibelgemeinde in Pforzheim steht da auch drin und manche anderen Gemeinden, die ich kenne. Aber ich kenne nicht alle Gemeinden, die da stehen. Also wenn ich sage, in Duisburg eine Gemeinde oder in Köln und so, geht mal hin, prüft selber nach, was da gelehrt wird. Ich kann nur sagen, das ist jetzt in der Liste drin. Nicht? Aber sie geben diese Zeitschrift raus. Und es gibt so zwei Lehren, die ich nicht teile, aber sonst ist auch viel Gutes. Und deshalb möchte ich trotzdem hier auch das Gute behalten und etwas zitieren einmal aus der Zeitschrift Gemeindegründung von dem Bruder Wilfried Block, der übrigens auch Evangelist ist, gesegneter Evangelist. Und da war ein Artikel drin in der Nummer 1 2015, der viele sehr bewegt und aufgerüttelt hat. Überhaupt das ganze Heft ging über das Thema Evangelisation. Ich weiß nicht, ob es manche gelesen haben. Wirklich gute Artikel waren da drin. Und von Wolfgang Dück zum Beispiel, der ja schon heimgegangen ist, ein bekannter Evangelist vom Knast zur Kanzel, war hier drin, der große Auftrag. Und dann auch ein Artikel von einem Bruder, ich kenne ihn nicht persönlich, Thomas Lange, aus Niesky, der vergessene Austrag. Und da waren einige Zitate, die möchte ich euch abschließend vortragen. Und das ist also sehr aufrüttelnd, was er hier zusammengetragen hat. Das erste Zitat stammt hier von Mark Cahill. Und er hat gesagt, wenn wir wissen, dass die Gesetzlosen sterben und in die Hölle kommen werden und sie nicht warnen, wird ihr Blut von unserer Hand gefordert werden. Ja, so ähnlich wie es auch der Prophet Hesekiel von Gott gesagt bekommen hat. Wenn du den Gottlosen nicht warnst, dann werde ich sein Blut von dir fordern. Ein weiteres Zitat in diesem Aufsatz: Was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Ist es dann wichtig, wie viel Geld du verdient hast? Ist es dann wichtig, welches Auto du gefahren hast? Ist es dann wichtig, wer dieses Jahr die Fußballmeisterschaft und die Champions League gewonnen hat? Also in 300 Millionen Jahren, in der Ewigkeit, ja, so gedacht jetzt. Ist es dann wichtig, mit wem du ausgegangen bist? Antwort: In 300 Millionen Jahren wird einzig und allein zählen, wer im Himmel und wer in der Hölle ist. Und wenn es das Einzige ist, was dann zählen wird, so sollte es jetzt eines unserer größten Anliegen sein. Jeden Tag sterben weltweit etwa 150.000 Menschen. 150.000 Menschenseelen verlassen das Diesseits und betreten die Welt des Jenseits. Wie viele der 150.000 Menschen, die jeden Tag sterben, die täglich diese Erde verlassen, wie viele davon fahren zur Hölle? Wie viele gehen zum Himmel? Und dann die Fragen, die auch der Autor hier sich und uns stellt. Erste Frage: Was soll getan werden? Antwort: Das Evangelium soll verbreitet werden. Zweite Frage: Wer soll das Evangelium verbreiten? Antwort: Wir als seine Jünger und Nachfolger. Dritte Frage: Wann und für wie lange soll es verbreitet werden? Antwort: Zu jeder Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Jetzt, dann, heute, morgen, nächste Woche, immer. Vierte Frage: Wo sollen wir das Evangelium verbreiten? Antwort: Überall, an jedem Platz, an den Gott uns hingestellt hat. Am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn, in der Schule, beim Einkaufen, im Urlaub, bei Missionseinsätzen und so weiter. Vielleicht auch eine kleine Einschränkung: Wenn man Traktate in Briefkästen verteilt, so auch meine Erfahrung, dann muss man aufpassen, in vielen Briefkästen steht Werbung verboten, ja, und so weiter. Da sollte man sich Weisheit schenken lassen, ob man vielleicht klingelt und es so abgibt dann oder wie auch immer, auch eine Möglichkeit. Aber lasst euch da schenken. Manchmal lege ich es da nicht in den Briefkasten, sondern lege es auf die Fußmatte. Ja, weiß nicht. Aber jedenfalls muss man sich einfach beschenken lassen. Wir wollen ja auch nicht hier die Gesetze übertreten. Ja, und dann ein Zitat aus Buch der Sprüche, Vers 24,11: Rette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank hin wanken, halte sie zurück. Ein letztes Zitat, auch in diesem Artikel hier veröffentlicht, von Vance Hefner. Er sagt: Wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünde schwarz, die Hölle heiß, die Ewigkeit lang und die Errettung aus Gnade ist. Nochmal, das war jetzt vielleicht viel. Wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünde schwarz ist, die Hölle heiß ist, also so wie es Wort sagt mit dem Feuer, ja, das Gericht unausweichlich ist, die Ewigkeit lang ist, also im Grunde nie endend, und die Errettung aus Gnade ist. Nimmst du diesen Auftrag schon wahr? Ich möchte herzlich jeden einladen, jeder Christ ein Evangelist, jeder Christ ein Seelengewinner. Dazu möge der Herr uns Gnade schenken. Amen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen zum Gebet, und ich schließe dann ab. Allmächtiger, heiliger, barmherziger Gott, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus stehen wir jetzt vor dir und beten dich an, rühmen deinen heiligen Namen und danken dir, dass immer noch dein Wort verkündigt wird durch viele Boten und Botinnen weltweit. Herr, du siehst auch jede Seele, die hier ist. Gebrauche auch uns, Menschenfischer zu sein, im guten Sinne, dass Menschen vor der ewigen Verdammnis gerettet werden und in das herrliche Himmelreich kommen dürfen. Ja, Herr, schenk, dass wir Menschenfurcht überwinden durch wahre Gottesfurcht. Schenk uns diese Gottesfurcht, dass wir nichts und niemand fürchten außer dich, denn du hast die Welt überwunden, wie uns dein Wort sagt. Ja, Herr, schenk uns auch Gelegenheiten, dich zu bezeugen. Schick uns Menschen über den Weg, die du schon vorbereitet hast. Wir können nichts tun, aber du wirkst durch uns. Sei auch bitte bei der Evangelisation nächste Woche, wirke auch da, bereite jetzt schon Herzen vor, dass Menschen dich finden. Und überall, wo noch dein Wort in Klarheit verkündigt wird, wirke du durch deine Boten und sei du gnädig. Bitte behüte uns und segne uns weiterhin. Amen.
Ja, wir haben kräftig mitgesungen. Auch wir stehen dir zum Dienst bereit in Kampf und Streit, zum Dienst in Kampf und Streit. Ja, es ist ein Kampf. Paulus wusste auch darum und er durfte bezeugen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Und so kann der Herr und wird er auch uns die Kraft geben, als Zeuge und Zeugnis in dieser Welt ein Licht für ihn zu sein. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir über solches nachdenken, wie wir auch heute Morgen es getan haben. Noch ist Gnadenzeit.